Wir haben nur noch drei Kapitel vor uns. Mal gucken, wie viele Abende das werden. Und wenn ich bei dem Kapitel heute gewollt hätte, dann würde das jetzt schon mindestens 3 Abende dauern. Ich habe mich aber nicht so auf die Namen vorbereitet. Es ist wieder lauter Namen. Also von dem her, wir kommen da etwas schneller durch. Wir sind in Kapitel 11, nachdem in Kapitel 10 sich das Volk dazu verpflichtet hat, dieses zu tun, jenes zu lassen. Und das alles aus dem Gesetz her. Also nicht aus dem her, dass sie sagen würden, auch das machen wir jetzt auch auf gut Dünken, sondern dass sie gesagt haben, das gebietet uns Gott in seinem Wort, in seiner Tora, in seiner Wegweisung für unser Leben. Und darum wollen wir das auch machen, auch wenn diverse Dinge davon nicht der Logik entsprechen. Wie zum Beispiel jeden 7. Tag eine Pause zu machen, wenn das alle um mich herum auch nicht machen. Aber Gott sagt, ich weiß es besser. Das sage ich natürlich auch gerne, aber wenn ich demütig genug bin, dann sage ich, nee, Gott, du weißt es besser. Und Gott sagt, ich weiß es besser. Wenn ihr mir diesen Tag gebt, auch wenn es von allen Seiten drumherum nicht so aussieht, als wäre es das Vernünftige, weil alle jetzt viel mehr arbeiten können als ihr, ich segne eure 6 Tage mehr. Das macht er auch bei anderen Sachen, also die jetzt gar nicht mal unbedingt hier erwähnt wurden, wo wir allein schon in unserer heutigen modernen Zeit sagen würden, ja, aber das ergibt doch so viel mehr Sinn. Und Gott sagt dann in seinem Wort, nee, es ergibt nur aus eurer Sicht Sinn. Aber eure Sicht ist gefärbt vom Zeitgeist. Ganz gleich, wie viel ihr euch mit dem Wort beschäftigt, da wo ihr nicht mit dem Wort in Übereinstimmung seid, sondern mit dem, was die Welt um euch herum sagt, da liegt ihr falsch. Und dann tatsächlich zu sagen, okay, und ich nehme jetzt Gottes Wort für bare Münze. Auch wenn es für mich keinen Sinn ergibt. Das ist eine große Herausforderung, vor die ich auch jedes Mal gestellt werde. Und nicht mal, das Schwierige ist dabei gar nicht, das intellektuell anzunehmen, einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt, sondern dass es wirklich vom Kopf ins Herz rutscht. Denn nur dann ist es tatsächlich angekommen, dann wird daraus lebendiger Glaube, der tatsächlich auch handelt und nicht einfach nur sagt, ja, ich glaube das, aber ich lebe nicht entsprechend. So, nachdem sie das alles beschlossen haben, kommt jetzt Kapitel 11. Und die Oberen des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils 10 nach Jerusalem in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die anderen 9 in den anderen Städten. Also, die Oberen wohnen in Jerusalem. Das ist schon mal ganz praktisch. Also, wir hatten es vor ein paar Wochen, dass Jerusalem noch ziemlich leer steht. Als Bild auch dafür, dass Gott uns so viel gegeben hat, dass wir noch gar nicht eingenommen haben. Es soll die Stadt natürlich auch gut bewohnt sein, denn eine einigermaßen leere Stadt kann man schneller erobern, als wenn sie gut gefüllt ist. Und wie macht man das am besten? Tatsächlich erst einmal diejenigen, die Chefs sind, müssen dort sein. Es ist gar nicht verkehrt. Es kann natürlich zu Problemen führen. Politiker sind wie Mist. Eigentlich sollte man sie nicht alle auf einem Haufen haben. Aber die Oberen, die sich halt auch dem Wort Gottes verpflichtet haben, die sind jetzt alle beisammen. Und die können dann auch alle gemeinsam sagen, so, wie soll das Wort jetzt für uns wichtig sein, dass wir das Land gut weiterführen können. Dann geht es aufs übrige Volk. Sie werfen das Los. Das ist interessant, dass, also, die haben mitunter überlegt, wie machen wir das Ganze jetzt. Und dann ist ihnen bestimmt gekommen, Moment mal, wie haben die Leute denn damals das Land aufgeteilt? Sie haben zum Teil Gebiete abgesteckt, wie, also von der Größe der Stämme her und dann der Sippen. Und dann wurde das Gebiet denen zugelost. den Stämmen zum Teil auch dann noch, aber vor allem dann den einzelnen Sippen, dass jeder durch das Los das bekommen hat. In den Sprüchen heißt es, bin mir bloß gerade nicht mehr ganz sicher, wo, es ist aber Kapitel 16 ziemlich sicher, dass der Mensch das Los wirft, Gott aber das Ganze lenkt. Mit anderen Worten, Gott hält den Zufall in der Hand. Ich mag das natürlich, dass wir Christen sagen, es gibt keinen Zufall. Andererseits kann ich sagen, doch, natürlich gibt es einen Zufall, denn irgendjemand muss es ja zufallen lassen. Und Gott hat den Leuten jetzt auf irgendeine Weise mitgeteilt, dass sie das loswerden sollen. Und vielleicht auch nur dadurch, dass jemand von den Leuten, die das Ganze mit inszeniert haben, dass die gerade bei der Landnahme waren, bei ihrer Bibellese. Und gesagt haben, guck mal hier, da steht's, wie das Volk damals das gemacht hat, so machen wir es auch. Und ich finde das praktisch, wenn das jetzt wirklich so war, also auch wenn es ein prophetisches Wort gab, das wir hier nicht überliefert haben, ist es auch auf ein Wort Gottes hin. Aber in diesem Fall wäre es tatsächlich einfach nur zu sagen, das Wort Gottes ist eben lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, Hebräer 4, Vers 12. Und sie haben gesagt, wir nehmen das Wort, das damals geschrieben wurde, für eine andere Situation, das nehmen wir aber auch für uns heute, weil es heute zu uns spricht. Es ist natürlich wichtig zu gucken, wann und in was für einem Kontext wurde ein bestimmtes Wort geschrieben. Dass ich dann vor allem auch weiß, gilt das jetzt als Gesetz, gilt das eher als Evangelium, gilt das als Teil des Gesetzes, den auch der Christ befolgen muss, gilt das als Teil des Gesetzes, der nur für Israel war. Also von dem her nur eine geistliche Bedeutung hat für mich oder was auch immer. Und dann aber sagen zu können, auch wenn dieses Wort tausende von Jahren alt ist und in einer anderen Zeit geschrieben wurde, dieser Vers, der gilt jetzt hier. Ganz besonders nett finde ich, dass in der Apostelgeschichte, als Petrus aufsteht und sagt, es braucht einen neuen Apostel für Judas. Und was passiert dann? Sie werfen das los. Aber warum machen sie das? Weil Petrus einen Bibelvers zitiert aus Psalm 69, der vom Kontext her überhaupt nichts mit der ganzen Situation zu tun hat. Aber der Heilige Geist hat ihm da schon gezeigt, so wird's gemacht. Und darum macht er es auch so. Und hier jetzt auch, wenn Sie tatsächlich dann auf das Wort hin, das Sie gelesen haben, gesagt haben, das machen wir so, dann war das zwar eigentlich ein Wort für die damalige Situation, aber Sie haben gesagt, das setzen wir heute neu bei uns um. Einfach weil wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort gilt, selbst wenn wir es heute auf unsere Situation neu übertragen müssen. Aber Gott ehrt sein Wort, weil er es damals gemeint hat und heute auch. Und jetzt ist das Nette. Also bei Luther heißt es, wer von jeweils 10 nach Jerusalem ziehen sollte, also man könnte sogar sagen ziehen müsste, vom Wörtlichen her tatsächlich einfach bloß, wer von 10 kommen sollte, in der Stadt zu wohnen oder kommen würde, wen man bringen soll. Ich kriege es nicht ordentlich wörtlich übersetzt, aber auf alle Fälle, da steht noch nicht ganz so krass dieses sollen oder müssen drin. Aber der nächste Vers gibt es dann gleich weiter davon dem her. Aber es ist auf der einen Seite, wenn man nur diesen Vers hat, gar nicht unbedingt sicher, ob nicht die Leute einfach alle gesagt haben, wir wollen alle. Und dann sagt Gott, ja, ich gebe euch das Los dafür. Oder ob eben, wie das denn jetzt natürlich gleich aus dem Kontext kommt, ob die Leute es eher gesagt haben, nee, ich will gar nicht. Für beides gilt ganz wichtig, ob es jetzt mehr Leute sind oder weniger Leute sind, es wird gelost. Vielleicht wäre das zur Not jetzt eine Variante für den Leitungskreis, dass wir tatsächlich losen. So. Wo sollen sie hin? Nach Jerusalem in die heilige Stadt. Ich finde es schön, dass hier extra das nochmal gesagt wird, die heilige Stadt. Heilig ist im Hebräischen abgesondert. Es ist abgesondert von allem drumherum. Heilig bedeutet einfach nur, es ist eben abgesondert, der Stuhl Opas ist sein Stuhl. Der ist heilig für Opa. Ganz einfach. Das ist mir heilig, das heißt, da kommt mir nichts dran. Jerusalem ist die heilige Stadt, die von Gott ausgesondert wurde. Warum? Weil Gott dort seinen Namen wohnen lässt. Heilig bedeutet nicht, es schwebt 12 Zentimeter über dem Boden und hat mit der Welt nichts zu tun, sondern es ist aus der Welt, aber von da besonders ausgewählt. Und dann eben 9 kommen in ihre eigenen Städte und der 10. kommt jeweils dahin. Hat noch was Biblisches. Der 10. Den hatten wir beim letzten Mal auch. Gott sagt, gebt mir von dem, was ihr habt, die ersten 10%. Gebt das den Leviten und den Priestern, als würdet ihr es mir geben. Und ich garantiere, und die Leviten sollen es dann den Priestern auch weitergeben, und ich garantiere euch, dass ihr genug habt. Und einer der Gründe, warum das Volk vielleicht gesagt hat, wir wollen gar nicht in die Stadt gehen, wir haben genug auf unserem Land zu tun. Und warum sollen wir jetzt in diese Stadt, auch wenn wir die selber mit aufgebaut haben und alles, aber warum sollen wir dahin und das hier aufgeben? Und dann sagt Gott tatsächlich auch dadurch den Leuten nochmal, gebt mir 10% von dem, was ihr auf dem Land habt, und es wird euch nicht zu wenig werden. Gebt für das, was ihr, wo ihr selber sagt, da wird's uns eng, gebt mir davon die ersten 10% und ihr werdet sehen, ich kümmere mich. Also die haben hier tatsächlich 2 biblische Prinzipien angewendet auf die Stadt. Jetzt kommt Vers 2. Und das Volk segnete alle die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Also tatsächlich, anscheinend wollten die Leute nicht, wie ich ja vorhin schon vorausgewiesen habe. Es ist das eine, den 10. zu geben, und dann darf darüber auch noch hinaus was gegeben werden. Also es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, ich möchte gerne in Jerusalem wohnen. Also wenn man sich das jetzt so denkt, für uns heute, wer von uns möchte nicht gern in Jerusalem wohnen? Also abgesehen davon, dass diese Stadt umkämpft ist und alles. Aber nehmt an, es ist jetzt tatsächlich die Stadt so friedlich, wie es immer nur geht, wie es jetzt zu dem Zeitpunkt eben auch ist. Und dann heißt es, wer von euch möchte nach Jerusalem ziehen? Die Stadt, in der der Tempel steht. Ich kann mir denken, dass da etliche gerne hin wollten. Aber anscheinend waren es halt nicht so viele, dass es dann vielleicht gereicht hätte. Und dann aber tatsächlich sagen Leute, ich lasse mein Land zurück, das ich hatte, und ich gehe nach Jerusalem, damit es der Stadt gut geht. Und das Volk sagt, das ist sehr lobenswert, du kriegst einen extra Segen von uns. Übrigens, Jerusalem hatte auch Ländereien drumherum. Das war bei allen Städten so. Die hatten Ländereien drumherum. Das heißt also, da hatten die Leute dann auch was, womit sie sich selber versorgen konnten. Aber es war halt dann neu aufbauen und alles. Jetzt kommen wir nach Vers 3. Dies sind die Oberen der Landschaft Juda, die in Jerusalem und den Städten Judas wohnten. Sie wohnten aber ein jeder in seinem Eigentum in ihren Städten. Israeliten, Priester, Leviten, Tempelsklaven und die Nachkommen der Sklaven Salomos. Also die Oberen der Landschaft Juda, also Judäa, dann später im Neuen Testament, das Ganze, was als Provinz damals war, für den persischen König. Und dann eben die Leute, die in den Städten Judas, also in Jerusalem und den Städten Judas wohnten. Und dann das Schöne, sie wohnten jeder in seinem Eigentum in ihren Städten. Jeder hatte Eigentum. Das ist auch etwas aus der Zeit der Landnahme. Gott weiß, wenn einem Dinge gehören, dann setzt man sich wesentlich besser dafür ein, als wenn sie einem nicht gehören. Ein ganz krasses Beispiel ist der Mietling aus der Hirtenrede Jesu, wo Jesus sagt in Johannes 10, 12 und 13, dass der Mietling, dem die Schafe nicht gehören, den Wolf sieht und wegläuft. Aber der gute Hirte ist andersrum, der gibt sein Leben für die Schafe. Und hier haben sie alle ihr Eigentum und dann wird aufgezählt, Israeliten. Israeliten bedeutet, das sind die aus den 10 Stämmen Israels. Vielleicht erinnert ihr euch noch, zu allen möglichen Zeiten sind Leute aus dem Nordreich ins Südreich gezogen. Das fing schon an unter Rehabeam und Jerobeam, weil Rehabeam beim Glauben an den lebendigen Gott blieb und Jerobeam, der hat seine Götzen verehrt. Und je schlimmer es wurde, desto häufiger sind Leute auch wieder aus dem Norden in den Süden gezogen. Tatsächlich an ganz, ganz vielen Stellen. An anderen Stellen wurden sie eingeladen und haben sich komplett dagegen gestellt, aber hier ist tatsächlich, also ganz viel, die sind gekommen. Das sind die Israeliten in diesem Fall. Also nicht, warum wird jetzt das Volk nochmal extra genannt? Es sind die Leute aus dem Nordreich Israel, die jetzt aber in Juda wohnen und dann mit Juda in die Verbannung gezogen sind und wieder zurückgekommen. Dann Priester, also die Nachkommen Aarons, die im Tempel dienen, die die besonderen Aufgaben haben, zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig zu unterscheiden, die tatsächlich auch mit die Finanzen verwalten, die auch die Opfer machen und die im Tempel den Leuchter versorgen, den Schaubrottisch versorgen und davon essen dürfen und das Räucheropfer, dem Gebet ist, also mit dem das Gebet hinaufsteigt in den Himmel, die das verwalten sollen. Und dann kommt auch alles Mögliche dazu. Also das sind die Priester, die Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott vertreten. Die Leviten, also nochmal, ich wiederhole es immer wieder, wenn sie jetzt besonders aufgezählt werden, die früher bei der Stiftshütte, die Stiftshütte haben transportieren müssen, die Stiftshütte ist ein Bild für Jesus, also was macht der Levit? Der bringt Jesus zu den Menschen. Seit der Tempel existierte auf eine andere Weise, nämlich dadurch, dass sie gesungen haben. Dann Tempelsklaven. Das Interessante ist, die Tempelsklaven haben Eigentum. Yep. Die waren mitunter auch nicht mehr Sklaven. Also der Begriff Tempelsklaven ist tatsächlich der, den Luther benutzt. Ich weiß es nicht, ob er ihn vielleicht aus dem Lateinischen hat. Das hätte ich natürlich nachgucken können. Aber Tempelsklaven und auch Nachkommen der Sklaven Salomos sind Leute aus fremden Völkern, die Tempelsklaven von den Kanaanitern, von den Gibeonitern, also von denen, die aus dem Land eigentlich ausgelöscht werden sollten, die aber durch den Bund mit Josua, ein Bild für Jesus, am Leben geblieben sind und deswegen dem Heiligtum verpflichtet waren, als Wasser- und Holzträger, Wasser, Wort Gottes und Holz, Kreuz. Und die Sklaven Salomos, Salomo, wieder ein Bild für den David, für den ultimativen Davidssohn, den Friedefürst, die zu ihm gehören aus allen anderen Nationen. Oder zumindest ganz vielen anderen Nationen. Und dadurch auch hineingekommen sind in das Volk Gottes. All die wohnen dort. So, jetzt kommt Vers 4. Und in Jerusalem wohnten einige von den Söhnen Juda. Und einige von den Söhnen Benjamin. Warte mal kurz das. Juda und Benjamin, das sind diejenigen, die das Südreich gebildet haben. Eigentlich hat der Stamm Simeon auch in Juda ein Erbteil gehabt. Aber wenn man genau liest in den Chronikbüchern, dann stellt man fest, dass irgendwann drin, dass irgendwann Simeon quasi ausgezogen ist und hat dann verstreut unter den anderen gewohnt. Also, Juda und Benjamin. Juda heißt Lobpreis und Benjamin heißt der Sohn der rechten Hand oder der Sohn des Glücks. Juda ist das, was wir tun sollen, womit wir Jesus begegnen sollen, mit Lobpreis, mit dem Opfer unserer Lippen. Dankopfern. Die Frucht unserer Lippen, so rum. Entschuldige. Hebräer 13, 15. Und Benjamin, der Sohn des Glücks, der Sohn der rechten Hand, Jesus ist der Sohn des Glücks. Eigentlich Ben Oni, Sohn des Unglücks, aber dann vom Vater umbenannt in Sohn des Glücks. Weil das, was Jesus zum Unglück dienen sollte, Kreuz, wurde ihm zum ultimativen Glück und uns auch. So, jetzt wird aufgezählt. Und das ist jetzt das, wo ich vorhin schon gesagt habe, wir könnten uns unendlich lange aufhalten, will ich aber heute gar nicht. Von den Söhnen Juda, Athaja, der Sohn Uzzias, des Sohnes Zecharias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Schephatjas, des Sohnes Mahalalels, von den Söhnen Perez. Also, hier ist eigentlich nur einer erwähnt, aber er ist halt ganz, ganz klar, Athaja, Sohn des Uzzias, Sohn des Schephatjas, Sohn des Mahalalel und dann von den Söhnen des Perez. Also, da wird nur noch die grobe Sippe angegeben. Und dann kommt Vers 5 direkt dazu. Und Maaseia, der Sohn Baruchs, des Sohnes Kolchoses, des Sohnes Hasajas, des Sohnes Adajas, des Sohnes Jojarib, des Sohnes Zecharias, von den Söhnen Schela. Wir haben erst Peres gehabt und jetzt Schela. Peres und Schela sind wer? Interessanterweise ist Schela eigentlich der Ältere von den beiden, aber er ist nicht der Erstgeborene. Juda hatte fünf Söhne. Drei mit der ersten Frau. Die ersten zwei hießen Er und Onan und dann kam Schela. Er war böse und darum tötete Gott Er. Oder ihn. In dem Fall geht beides, weil der Name Er ist. Dann hat Juda zu Onan gesagt, du schaffst jetzt deinem Bruder Nachkommen. Also etwas, das sich später im Gesetz wiederfindet mit der Levirats-Ehe, was dann auch später kommt, als die Sadduzäer bei Jesus ankommen und wegen der Auferstehung nachfragen. Onan weiß aber, das Kind gilt nicht als mein, sondern heißt es, er ließ auf den Boden fallen und daher kommt der Begriff Onanieren. Weil Onan seinen Bruder nicht ehren wollte, hat Gott ihn ebenfalls umgebracht. Nun war Schela da. Schela war noch nicht alt genug und Juda sagte zu Tamar, also seine Schwiegertochter, der Frau Ers, geh zu deinem Vater du wirst den Ruf rufen, wenn mein Sohn alt genug ist für dich. Schela wurde alt genug und Tamar hat nichts von Juda gehört. Daraufhin hat sie sich gesagt, na gut, dann komme ich halt anders zu meinem Recht, hat sich als Hure verkleidet. Hat Juda am Wege in Anführungszeichen aufgelauert. Er hatte Lust nach ihr, hat ihr als Pfand seinen Stab gegeben und sein Siegel, hatte seinen Spaß mit ihr und nach 3 Monaten wurde ihm gesagt, du, deine Schwiegertochter ist schwanger. Er sauer, weil sie anscheinend untreu war, hat sie zu sich gerufen, hat sie steinigen lassen wollen. Und sie hat gesagt, ja, hier, ich bin von dem Mann schwanger, dem dieser Stab und dieser Ring gehören. Und Juda hat gesagt, oh, das ist meins. Du hast eine höhere Ehre als ich. Okay, gut. Dadurch hat Juda selber seinem Sohn Nachkommen verschafft, aber eigentlich sind da halt die beiden Söhne, die daraus gekommen sind, nämlich Peres und Serach, die sind eigentlich auch also die haben das Erstgeburtsrecht. Wer von den beiden, das ist dann auch nochmal eine interessante Geschichte, weil Serach hat zuerst seine Hand rausgestreckt, dann hat die Gebärmutter, die Hebamme gesagt, der ist, hat ihm Band um den Arm gewickelt. Serach hat seinen Arm zurückgezogen. Peres kommt raus. Die sagen zu ihm, warum machst du so einen Riss? Und darum heißt er Peres, weil Peres Riss heißt oder reißen. Und dann kam Serach raus. Also Darum hat Perez das erste Geburtsrecht. Weil er tatsächlich als allererster rausgekommen ist. Und darum wird er hier zuerst genannt. Und Perez ist dann der, von dem David und dann auch Jesus abstammt. So. Ganz grober Abriss. Darum wird Perez zuerst genannt und dann Zerach. Und jetzt kommt, da. Alle Nachkommen Perez, die in Jerusalem wohnten, waren 468 angesehene Männer. Das war jetzt Vers 6. Angesehene Männer heißt einfach tatsächlich, die waren wichtig im Volk. Die hatten einen guten Ruf. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Wenn diejenigen von uns, die am heiligen Ort wohnen, wenn die einen guten Ruf haben. So. Vers 7. Von den Söhnen Benjamin. Shalu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Joetz, des Sohnes Pedaias, des Sohnes Kolajas, des Sohnes Maaseias, des Sohnes Itiels, des Sohnes Jeschaias. Und wir nehmen Vers 8 gleich dazu. Und seine Brüder Gabai und Schalai, 928. Wieder ganz viel, was man zu diesen Namen sagen könnte. Ich finde es einfach einmal ganz nett. Es kommen halt Namen vor wie Maaseia, das Werk des Herrn, oder Jeschaja, was kurzformuliert von Jeschajahu ist, oder umgekehrt Jehoshua, Namensvetter Jesu, der Herr rettet. Vers 9, und Joel, der Sohn Sichris, war ihr Vorsteher, und Judah, der Sohn Zenuas, war als Zweiter über die Stadt gesetzt. Auch nochmal interessant, Jerusalem liegt ja genau zwischen Benjamin und Judah, deswegen hat David die Stadt genommen. Und der Großteil der Stadt liegt noch in Juda und der Tempel liegt in Benjamin. Ich glaube, der Tempelberg ist sogar noch geteilt, das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf alle Fälle, genau da läuft die Grenze. Und darum, in dem Fall ist tatsächlich nicht der aus dem Stamm Juda des Anführerstamms ist der Stadtvorsteher, sondern aus Benjamin. Weil Gott ganz oft wieder eigentlich den hervorhebt, der die Zweitgeburt hat. So, jetzt kommt Vers 10. Von den Priestern Jedaiah, Jojarif und Jachin und Seraya, der Sohn Helkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadok, des Sohnes Merayots, des Sohnes Achitufs, von der Vorsteher im Hause Gottes. Ich lese gleich weiter die nächsten Verse. Und ihre Brüder, die im Hause Gottes Dienst hatten, 822. Und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Pelaljas, des Sohnes Amitz, des Sohnes Stecharias, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malkias und seine Brüder, Häupter der Sippen, 242. Und Amashai, der Sohn Azarels, des Sohnes Achzeis, des Sohnes Meschilemots, des Sohnes Imers und ihre Brüder tüchtige Männer, 128, und ihr Vorsteher war Sabdiel, der Sohn Hagedolins. Also, ne, die Priester, die von Aaron her abstammen, passt. Vers 15 sind wir, von den Leviten Shemaiah, der Sohn Haschufs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Haschavias, des Sohnes Bunis, und Shabbatai und Josabat von den Häuptern der Leviten für den äußeren Dienst am Hause Gottes. Also der äußere Dienst bedeutet alles Mögliche, was außen herum um den Tempel abläuft. Türhüter. Tatsächlich auch putzen. Und was sonst noch dabei ist. Alles gehört mit da rein, der äußere Dienst. Dann Vers 17, und Matania, der Sohn Michas, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Asafs, hatte beim Gebet den Lobgesang anzustimmen. Und Bakbukja war unter seinen Brüdern der Zweite in diesem Dienst. Und Abda, der Sohn Shamuas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jeduthuns. Hier sind Asaf angeführt. Was ist da? Was macht er? Was macht der Matania? Der hatte beim Gebet den Lobgesang anzustimmen. Er war der Kantor. Also der hat bei dem hieß es, du singst vorne weg. Wenn das Volk singt, dann stimmst du an. Das ist ja ganz praktisch, wenn einer anstimmt und alles stimmt gleichermaßen ein. Zumindest dann praktisch, wenn alle im Einklang mit dem Wort Gottes sind. Andersrum dann wieder nicht. So. Jetzt geht's weiter. Wir sind dann eben noch, also Asaf, der eine, der hat die meisten Psalmen geschrieben nach David. Und dann kommt noch Jedutun, der wird auch noch erwähnt. Und ich nehme an, der zweite in diesem Dienst genannt wird, bei Bakbuk, ja, dass das bei den Söhnen Korachs ist. Also der von der anderen Sippe doch, der unter den Leuten ist. Und Jedutun, das ist auch einer von denen, der hat, glaube ich, aber nur einen einzigen Psalm geschrieben. So, jetzt kommt Vers 18. Alle Leviten in der heiligen Stadt waren 284. Also da auch noch einmal, die Leviten kommen da rein. Passt. Die Stadt wird weiter gefüllt, sozusagen. Vers 19. Und die Torhüter, Akkub und Talmon und ihre Brüder, die an den Toren Wachen hielten, 172. Nochmal, Torhüter, da das hier um die Tore und Mauern auch geht in dem Buch. Diejenigen, die kontrollieren, was kommt rein und was kommt nicht rein. Und zwar zum einen, was kommt in die Stadt rein und nicht rein und auch was kommt in den Tempel rein und nicht rein. Hier ist es wahrscheinlich eher, dass es die Leute sind, die um den Tempel sich bemüht haben, weil Gott eben da auch nochmal ganz andere Standards hat. So. Vers 20. Nein, doch. Das übrige Volk Israel aber, Priester und Leviten, blieb in allen Städten Judas, ein jeder auf seinem Erbteil. Also, wir hatten die Leute, die in Jerusalem wohnen, und jetzt der Rest bleibt auf dem Erbteil. Auch nochmal ganz toll, dieses Erbteil, was Gott eben damals unter Josua ausgeteilt hat, was den Besitzer nie endgültig verlassen darf. Gott sagt, dieses Eigentum schenke ich jeweils eurer Familie. Und das gebt ihr nicht auf. Es kann sein, dass ihr euch zu was zu Schulden kommen lasst und dann verliert ihr selber das, aber es kommt letztlich wieder zu euch zurück. Entweder durch den Löser, der es zurückkauft, oder durch das Erlassjahr. Oder halt durch auch das 70er, das hatten wir, Moment. Also das 7. Jahr, in dem die Schulden dann schon zurückgezahlt werden, und das 50. Jahr, alle 7 Sabbatjahre, wo dann tatsächlich alles zurück muss. Wirklich ohne Ausnahme. Ich glaube, das eine war 7 Jahre jeweils von dem ausgerechnet und das andere das 50. Jahr, ganz gleich, ob ich im Jahr vorher mich habe zu verschulden kommen lassen, kommt dann zurück. Alles jeweils ein Bild für Jesus, der uns das wieder zurückbringt, was wir verschuldet und verschuldet uns haben zukommen lassen. So, da, 21. Und die Tempelsklaven wohnten am Ofel, den hatten wir schon, bei den Mauern Jerusalems. Und Zier und Gischpa waren über die Tempelsklaven gesetzt. Also nicht von dem her, dass die Tempelsklaven Aufseher bräuchten, sondern das sind die Vorsteher davon, die halt für die Tempelsklaven, also die Nephinim, nicht Nephilim, Nephinim, die für die vorsprechen, die sozusagen deren Vertretung sind. Dann, 22. Der Vorsteher der Leviten, aber in Jerusalem war Uzzi, der Sohn Banis, des Sohnes Hashabjas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michas, von den Söhnen Asaf, die beim Dienst im Hause Gottes zu singen hatten. Noch einmal wird hier Asaf gesagt, und dass diese Leute, die Söhne Asafs, im Tempel singen sollten. Singen ist eine wichtige Aufgabe. Und ich bin froh, dass bei uns das Lobpreisteam mittlerweile verstärkt genug ist wieder. Wir hatten es, glaube ich, vor einem Jahr, als wir Mitarbeitersitzungen hatten, wo es dann hieß, wir haben Mitarbeitermangel im Musikteam. Und ich habe mir an dem Abend gesagt, gut, bevor sich das Musikteam jetzt ein Bein ausreißen muss, ich bete jetzt darum, dass wir zwei gute Musiker kriegen. Wenn ihr letzten Sonntag da wart, wir hatten jetzt drei neue gute Musiker dabei. Zwei davon können singen. Also der dritte glaube ich auch, aber mag es nicht so. Passt aber. Wunderbar. Also Gott hat das Gebet sogar mehr als erhört, wenn man so will. Und jetzt kommt noch das Interessante in Vers 23, denn es gab ein Gebot des Königs für sie und eine feste Abmachung, an welchem Tag jeder zu singen hatte. Welcher König ist hier gemeint? Das ist sehr wahrscheinlich David. Warum? Weil David am Ende des ersten Buchs Chronik den Leuten erzählt, dass er von Gott nochmal Blaupausen für den Tempel bekommen hat. Und er teilt die Priester und Leviten in jeweils 24 Priesterklassen und Levitenklassen auf, die jeweils eine Woche dienen, dann wieder nach Hause gehen und so weiter. Das heißt also, die Priester sind da, um dann eben all das zu machen. Reinheit, rein und unrein unterscheiden, heilig und unheilig unterscheiden, Opfer, Tempeldienst, also Dienste im Tempelhaus selber und alles Mögliche. Und bei den Leviten auch. Die Leute, die dann halt singen sollen. Und ob es dann sogar ganz genau einen einzelnen Tag gab oder ob das bedeutet, das waren jetzt die 7 Tage. Also einen Tag kann auch im Hebräischen eine Zeit bedeuten. Sie hatten einen bestimmten Zeitpunkt, also einen Zeitabschnitt, eine Woche von Sabbat bis Sabbat, an dem sie singen sollten. Hat der König festgelegt. Wer ist unser König? Genau. Unser König legt tatsächlich fest, wer ihm wie singt. Und an dem Punkt wäre es auch nochmal ganz interessant, sich die Namen genauer anzugucken, wie wir das eben bei den Mauern und Toren gemacht haben, aber das ist etwas, was ihr euch selber mal aufgeben könnt. Man muss nicht alles im Bibelabend durchkauen. Es gibt auch Sachen, die Leute selber machen können. Vers 24. Und Petachja, der Sohn Meschesabels von den Söhnen Serach, des Sohnes Judas, stand dem König zur Seite in allem, was das Volk betraf. Ist das jetzt aus der Zeit oder spielt das zurück auf David? Das ist jetzt hier nicht ganz klar. Denn es könnte ja tatsächlich sein, dass gemeint ist der König in Persien. Lichtjahre weg, sozusagen. Oder es ist hier tatsächlich einer, der mit David zusammengearbeitet hat. Macht aber erstmal gar nichts, denn es heißt, das Wichtige ist erstmal, er war dabei. Er hat dem König zur Seite gestanden, weil auch unser König die Dinge nicht alleine durchzieht, sondern er gebraucht uns. Nicht in dem Sinne, dass wir sagen müssen, oh, muss das jetzt sein, sondern dass wir sagen können, ja, ich darf jetzt. So. Vers 25. Und einige von den Söhnen Juda wohnten draußen in Höfen. Und ihre Fluren in Kirjat Arba und seinen Ortschaften und Dimona und seinen Ortschaften und Kabseel mit seinen Gehöften. Und Jeschua, Molada, Bet-Pelet, Hatzach-Schual, Beer-Sheba und seinen Ortschaften und in Ziklag und Mechonne in seinen Ortschaften und in En-Rimmon, Zora, Jarmut, Sanoach, Adullam und ihren Gehöften in Lachish und seinen Fluren in Aseka und seinen Ortschaften, so ließen sich nieder sie ließen sich nieder von Beersheba bis zum Tal hinum. Paar Ortschaften, die jetzt in den paar Versen genannt wurden, Kiriat Arba, das ist eine wichtige Stadt. Die Stadt hat nämlich einen anderen Namen. Kiriat Arba, die Stadt des Arba. Und man nennt die Stadt auch anders, nämlich Hebron. Hebron. Chevron ist die Brüderlichkeit. Also, Chevron, ganz wichtige Stadt, war auch tatsächlich bis in die 1920er durchgehend von jüdischen Leuten bewohnt, bis sie dann von den Arabern niedergemetzelt wurden. Das heißt also, wenn Juden heute in Hebron wohnen, haben sie bloß maximal 100 Jahre Pause gehabt. Und ansonsten waren sie immer dort. Aber das ist, genau, das ist Politik im Nahen Osten. Dann was wird noch erwähnt? Interessanterweise heißt eine Stadt Jeschua, also wieder wie Jesus. Beersheba, ganz alter Ort. Das ist der Ort, den Abraham und Isaak schon gehabt haben. Beer Sheva heißt Brunnen des Schwures. Weil Abraham dort mit Abimelech einen Schwur getan hat und Isaak später auch mit Abimelech, dem König in Gaza, in Gera. bei den Philistern aber. Das ist der südlichste Punkt des Volkes. Wo immer heißt, von Dan bis Beersheba versammelt sich das Volk. Dieser ganz südliche Ort, in dem schon die Erzväter ganz viel gemacht haben. Und dann kommt auch noch Ziklag. Was ist Ziklag? Das ist der Ort, den David vom König von Achish bekommt. Bin mir gerade nicht sicher wieder. Also vom König der Philister bekommen hat, wo er gewohnt hat und von wo aus David dann alles Mögliche an Kriegen geführt hat, aber gegen Feinde Israels, nicht gegen Feinde der Philister. Wo er den Philistern wieder ganz viel abgeluchst hat. Auch nochmal, um zu zeigen, Gott gibt uns alles Mögliche, was dem Feind eigentlich gehört. Und Ziklag gehörte dann seither den Söhnen Davids. So, was wird noch erwähnt? Lachisch. Lachisch ist die zweitgrößte Stadt in Juda. Und wenn die gefallen ist, dann ist meistens auch Jerusalem gefallen. Außer als die Assyrer kamen. Da hat tatsächlich Hiskia Gottes Hilfe bei sich gehabt. So, wir machen die letzten Verse noch und dann sind wir mit Kapitel 11 komplett durch. Wir haben es tatsächlich dann geschafft, 2 Kapitel in diesem Buch komplett an einem Abend durchzukriegen. Faszinierend. Die Söhne Benjamin aber wohnten in Geba, Michmas, Aja, Betet und seinen Ortschaften und in Anatot, Nob, Anania, Chazor, Rama, Gittayim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot und Ono im Tal der Zimmerleute. Das ist tatsächlich jetzt das Gebiet, was nördlich von Jerusalem liegt. Das heißt, die haben tatsächlich ihr altes Erbteil wieder eingenommen. Nette, wichtige Ortschaften. Bethel. Also Bethel liegt eigentlich nicht mehr im Gebiet von Benjamin, aber es liegt halt genau an der Grenze und gehört jetzt dazu. Bethel. Einmal der Ort, bei dem in der Nähe Abraham sein Zelt aufgeschlagen hat. Dann, 2 Generationen später, als Jakob vor Esau geflohen ist, hat er dort die Himmelsleiter gesehen, hat für sich den Betrüger die Verheißung Gottes bekommen, dass er zu einem großen Volk gemacht wird. Und 20 Jahre später, als er wieder zurückkam, und dann erst, als ich bei Sichem hat niemand niederlassen wollen, ist alles mögliche Blöde passiert. 1. Mose 34. Ist dann weitergezogen nach Bethel. Und hat dort übrigens in Bethel, oder auf dem Weg dahin, das müsste ich nochmal nachgucken, eins von beiden, hat er alle Götzen unter einem Baum begraben. Weil er gesagt hat, und diese Götzen gehören nicht mehr zu uns und wir gehören nicht mehr zu diesen Götzen, wir gehören zu dem Gott meines Vaters. Also Bethel. Später ist Bethel dann leider auch der Ort des Götzendienstes geworden. Weil eben Jerobeam hat dort angefangen, Götzen zu verehren, hat die beiden goldenen Kälber aufgestellt. Das habe ich beim Bußgebet erwähnt, was das zu tun hatte. Zweiter Teil beim Bußgebet. Deswegen erzähle ich nicht mehr dazu. Da könnt ihr es nochmal nachhören. Was ist noch interessant? Anatot. Der Ort ist eigentlich nur deswegen wichtig, weil der Prophet Jeremia von daher kommt. Da kommen wir ja noch her. So, und das Schöne ist dann auch noch, wie es dann hinterher heißt, das Tal der Zimmerleute. Also diejenigen, die mit Holz gearbeitet haben. Und einer der wichtigsten Zimmerleute ist zwar nicht aus Benjamin gekommen, aber eher aus Juda, aber von dem her, genau. Und von den Leviten, das ist jetzt Vers 36, der letzte für heute, und von den Leviten wohnten Ordnungen auch in Juda und in Benjamin. Also, die Leviten, die eigentlich im ganzen anderen Teil Israels ihre Wohnungen hatten, nach der alten Landverteilung, die haben jetzt in Jerusalem und überall unter dem Volk ihre Plätze. Warum? Weil auch eine ihrer Aufgaben spätestens seit Josaphat ist, dass sie dem Volk das Wort Gottes beibringen sollen. Wie kriegt man das am besten hin, wenn man bei den Leuten ist? Natürlich auch wichtig, dass die Leute zu einem kommen. Also ich nehme nicht an, dass die Leviten bei den Leuten ins Haus gekommen sind und dann dort das erzählt haben, sondern dass die Leute auch schon zu ihnen gekommen sind. Aber es ist halt wesentlich einfacher, wenn im Ort oder wenigstens in der näheren Nachbarschaft jemand wohnt von den Leviten. Zum einen, weil man dem dann auch gleich den Zehnten geben kann und zum anderen, weil der einem das Wort Gottes weitergeben kann. Das Wichtige eben beim Wort Gottes ist, zu zeigen, wie hängt das alles mit Jesus zusammen und was hat das jetzt dann für mich zu bedeuten. Und ganz oft, wenn ich den Leuten nur das Wort Gottes weitergeben will, wird daraus das Gesetz. Dass es dann immer nur kommt, du musst, du musst, du musst, du musst. Und dann aber zu sagen, wenn ich das Kreuz Jesu mit reinnehme, dann kommt auf einmal, und jetzt kannst du, jetzt kannst du, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Weil Jesus dich befreit hat. Und da wir alle Leviten sind, Israel als Ganzes ist ein Bild für uns, die Leviten sind als Ganzes ein Bild für uns, die Priester sind als Ganzes ein Bild für uns, die Frau des Hohenpriesters ist als Ganzes ein Bild für uns. Darum ist das unsere Aufgabe bei allen Leuten, ihnen Jesus zu bringen. Und darum sind wir auch unter alle Leute verteilt. Wir wohnen bei Leuten, die mit Gott noch nicht unbedingt was zu tun haben oder die mit ihm mal was zu tun hatten. Predigt das Evangelium zur Zeit, zur Urzeit und zur Unzeit, schreibt Paulus an Timotheus. Also auch dann, wenn ich manchmal denke, es passt jetzt eigentlich nicht. An anderen Punkten sagt Gott manchmal tatsächlich, jetzt hältst du den Mund. Du hast genug gesagt. Auf Gott hören, wie Gott führt und alles Mögliche, aber tatsächlich, ich bin dorthin gesetzt, wo ich hingesetzt bin, weil Gott will, dass ich den Leuten um mich herum das Wort weitergebe. Das Wort vom Kreuz, denn das Wort vom Kreuz ist die Kraft Gottes, die rettet, die hilft aus jeder Situation allen, die daran glauben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass du uns verteilst, dass du es zum einen in deine heilige Stadt bringst, dass du es zum anderen überall im Land verteilst, dass wir beides haben, dass wir in der Stadt stehen, dass wir draußen bei den Leuten stehen und dass du uns dazu nutzen willst, deinen Namen groß zu machen. In der Stadt, in der Gemeinde, dort, wo wir wohnen.